ich noch nicht kennen. Ich bin Felix Wente, einer der Ältesten hier in dieser Gemeinde. Und ich stehe jetzt hier, weil ich euch die Predigt halten will. Ja, es geht ganz einfach los mit einer simplen Szene, nämlich ganz einfach nur das Meer, der Himmel, Dunkelheit. Nichts weiter drauf zu sehen. Einfach zu fassen, das würde vielleicht auch dem Julius gefallen, den wir vorhin gesegnet haben auf den Fotos von ihm. Da hat man immer so im Hintergrund das Meer gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich da, ja, zumindest wenn Schwimmreifen drauf ist, ganz wohl fühlen würde. Einfach und simpel ist das. Und trotzdem, wenn man sich vorstellt, wie das alles zusammenhängt, wie das funktioniert, was wir da sehen, dann könnten wir überlegen, was steckt da alles dahinter an Physik, an Chemie, an Biologie, an Meteorologie. All die Phänomene, so unscheinbar und einfach, die hier sind, wenn man die alle beschreiben wollte, und das will man natürlich, ja, davon leben ja Leute, dann könnte man diesen Saal mit Büchern dazu füllen. Und alle Leute, die diese Bücher geschrieben haben, würden sagen, ja, sie haben sehr viel erkannt, aber sie sind an eine Grenze gekommen, wo sie bisher noch nichts weiter erkannt haben. All das, was darüber erkannt worden ist, hat ein Ende. Denken wir zum Beispiel an den Klimawandel. Wie wird dieses Bild in 50 Jahren aussehen? In 100 Jahren wird es wärmer werden? Wie viel wärmer wird es werden? Was muss man dagegen tun, um das zu verhindern? Da sind so viele Fragen dahinter, hinter diesem ganz einfachen, simplen Bild, dass wir sagen müssen, irgendwo ist selbst da unsere Erkenntnis an ein Ende gekommen. Das heißt natürlich nichts, dass wir den Kopf in den Sand oder, naja, ins Wasser stecken müssen. Nein, natürlich können wir trotzdem was tun. So ein Meer, das wird ja täglich durchfahren von vielen Schiffen. Und die Seeleute, die neigen nicht so zum Philosophieren, wie ich das jetzt gerade tue. Die wollen es ganz praktisch, die wollen nur wissen, ja Mensch, was ist da hinter dieser dunklen Wand? Ist da vielleicht ein anderes Schiff? Kollidiere ich damit vielleicht? Und dafür haben die sich eine ganz praktische Lösung einfallen lassen. Auf dem nächsten Bild sieht man das. Ja, so gucken die nämlich auf das Meer. Die gucken gar nicht so unbedingt aus dem Fenster in die Dunkelheit, sondern die gucken auf so eine Karte. Ja, da oben seht ihr die Internetadresse. Wer sich bei der Predigt langweilt, nein, nach der Predigt wollte ich sagen, könnt ihr also vielleicht selber auch mal checken. Ich habe mal geguckt, selbst der Neckar ist da drauf. Man sieht einfach, was auf den Ozeanen unterwegs ist und man sieht, wohin fahren die Schiffe, wie schnell fahren sie, wo sind sie, und ist sich dann also sicher, nein, mit diesem Schiff werde ich keine Probleme kriegen. So einfach, praktisch und gut ist das. Aber auch das hat natürlich sein Ende in der Erkenntnis, ja. Ich bin ja nicht ein Seemann. Ich will vielleicht ganz andere Dinge wissen, als so ein Seemann das wissen will. Ich will vielleicht auch wissen, was sind denn das für Leute auf diesen Schiffen? Warum fahren die denn da überhaupt? Wie geht's denen? Sind die glücklich? Was wird mit denen in Zukunft passieren? Und dazu habe ich nochmal zwei Detailaufnahmen von zwei solchen Schiffen mitgebracht, die wir hier nebeneinander sehen, ja. Diese Bilder, ich denke, jeder verbindet etwas mit den Bildern. Das macht etwas im Kopf mit euch, ja. Man stellt sich schon automatisch vor, was passiert denn da eigentlich? Glück, Unglück, Elend und Luxus direkt nebeneinander. Da läuft wahrscheinlich bei vielen von euch richtig so ein Film ab im Kopf. Aber auch da muss man sagen, dieser Film, der abläuft, den haben wir antrainiert bekommen. Das ist vielleicht Gewohnheit. Der muss ja gar nicht stimmen, ja. Das linke Bild, das ist die Aida Luna. Das ist das Bild, auf dem neulich Kübelböck ins Wasser gesprungen ist, in den Tod gesprungen ist, weil er einfach so verzweifelt war, trotz dem ganzen Luxus, den er in seinem Leben hatte, nicht mit seinem Leben klar war, seinen Platz, sein Ziel im Leben nicht gefunden hat. Und das rechte Bild von diesem Schiff mit den ganzen Flüchtlingen, das ist, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich ein Schiff, was Leute rettet, was Leuten Hoffnung gibt, was Leuten, die ihre Heimat verlassen haben, weil sie da keine Hoffnung mehr hatten, was sie hineinbringt in eine Zukunft, die ihnen vielleicht eine Hoffnung bringt, wo es ihnen vielleicht besser geht, wo sie gerettet werden können. Wir sehen also auch hier unsere Erkenntnis, die ist begrenzt. Selbst wenn wir die Köpfe der Leute auf diesen Bildern, auf diesen Schiffen hineinzoomen könnten und da, ja, vielleicht sogar selbst wenn wir die Gedanken lesen könnten, würden wir wirklich nicht wissen, was passiert mit diesen Menschen oder mit uns in Zukunft. Wir sind da automatisch, kommen wir immer bei unserer Kenntnis an ein Ende. Ja, darum soll es heute gehen, dass das auch für unseren christlichen Glauben gilt. Nicht nur für die Wissenschaft, nicht nur für die Psychologie, sondern letztlich auch für unseren christlichen Glauben. Auch da ist unsere Erkenntnis ein Stückwerk. Vor dieser Begrenztheit, die wir haben als Menschen, da wollen wir uns die Frage stellen, wie sieht unser Glaube eigentlich aus? Wie entwickelt er sich weiter? Wie kann er sich erneuern in der Begrenztheit, die wir haben? Am Dienstag hatten wir ja wieder unseren Glaubenskurs, der jetzt bis, glaube ich, Ende November stattfindet. Und er hat diese Frage, wie kann sich unser Glaube erneuern? Der hat die bereits gestellt. Dazu gibt es einen Vortrag, den kann man sich, glaube ich, auch noch anhören oder man kann ihn zumindest lesen. Mir geht es jetzt heute darum, diese Fragen der Erneuerung vor diesem Hintergrund der Begrenztheit vielleicht einfach nochmal neu aufzunehmen oder abzurunden, wie auch immer man das ausdrücken will. Und das möchte ich tun anhand eines Textes von Paulus aus dem ersten Korintherbrief, auch das Hohelied der Liebe genannt. Ich lese ihn uns mal vor. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und mein Leib dahin gäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, da tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ja, warum schreibt Paulus das? Vielleicht als mal als allererste Frage. Der Kontext von diesem Korintherbrief, Text, ist Streit. Wer ist wessen Anhänger? Welche Gaben, welche Glaubensinhalte sind am wichtigsten? Paulus, der nordet, kann man sozusagen sagen, in der Sprache der Seefahrer, die Gemeinde in Korinth mit diesem Brief einfach wieder ein und stellt die Dinge klar. Und in Kapitel 13, da bringt er so etwas, das könnte man vielleicht die Anatomie unseres Glaubens nennen. Und da nennt er exemplarisch 7 Bestandteile. Ich habe sie mal auf der Folie hier rot markiert, nämlich Liebe, Zungenrede, Hoffnung, Erkenntnis, Geben, Glaube und Prophetie. 7 Bestandteile unseres Glaubens. Einige, die kommen uns vielleicht fremd vor, wie Prophetie oder Zungenrede, das erlebt man nicht jeden Tag. Andere, die scheinen selbstverständlich, so wie Geben oder Erkenntnis. Irgendeine Erkenntnis hat man ja doch immer irgendwie. Ja. Und dann sind ja die Sachen Hoffnung und Glaube, die irgendwie trotzdem erklärungsbedürftig sind, obwohl sie in unserem Sprachschatz eigentlich vorkamen. Aber Paulus versteht sie anders als wir. Für ihn ist Hoffnung etwas, was auf die Zukunft gerichtet ist, so wie etwa eine Hoffnung auf eine Heilung, Hoffnung auf Segen, Hoffnung auf Bewahren und letztlich auch Hoffnung auf die Errettung in der Ewigkeit. Die größtmögliche Hoffnungslosigkeit überhaupt als Mensch jedenfalls, denke ich, hatten die Jünger, ja, die auf Jesus, eine Zukunft von Jesus gehofft haben. Dann hing Jesus am Kreuz und war tot und dann war da die Hoffnungslosigkeit, die erst später wieder überwunden werden konnte durch die Auferstehung, als sie gesehen haben, es geht weiter mit Jesus. Und der Glaube nach Hebräer 11 ist Glaube Vertrauen, eine Verwirklichung dieser auf die Zukunft gerichteten Hoffnung auf die Gegenwart, auf das Heute. Ein Nichtzweifeln an dem, was eigentlich unsichtbar ist. Glaube macht diese ersehnte Hoffnung der Zukunft in der Gegenwart fest. Gestützt auf die Bibel, gestützt auf die Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Gott, auf ein Vertrauen Gott gegenüber. Das ist so mächtig, dass Jesus, und Paulus greift das hier ja wieder auf, Jesus davon spricht, Glaube kann Berge versetzen, ist mächtiger als der Fels der Berge. Glaube setzt eine Bekanntschaft mit Gott voraus. Man muss eine Ahnung von ihm haben, das ist nichts Abstraktes. Glaube ist meine Antwort auf eine Offenbarung, die Gott mir gemacht hat. Ich glaube, Das ist keine philosophische oder keine Sachaussage, das ist eine Beziehungsaussage, eine Vertrauensbeziehung zu Gott. Wir versuchen zwar, unser Glauben mit Ritualen oder mit Gesetzen zu untermauern und in Bahnen zu lenken, aber letztlich ist das wegen der Begrenztheit, die wir als Menschen haben. Der Kern unseres Glaubens ist immer die Beziehung zu Gott. Aber, und Paulus schreibt es hier, das Wichtigste ist die Liebe. Alle Glaubensbestandteile, alle 7 Stück, können ohne Liebe das Gegenteil vom scheinbar guten Zweck sein. Nehmen wir zum Beispiel das Geben. Wenn ich etwas gebe, verschafft mir das auch eine Macht über den Beschenkten. Das kann eine moralische Macht sein. Mensch, du müsstest jetzt aber eigentlich auch mal. Ja, oder das könnte auch eine ganz praktische Macht sein. Eine ganz, ja, ich erwarte sofort eine Gegenleistung von ihm, ohne dass ich es den anderen sage, ja. Oder nehmen wir Erkenntnis und Prophetie. Die können manipulieren. Zungenrede würde uns vielleicht verwirren im falschen Moment, mit der falschen Absicht. Glaube kann auch nur vorgetäuscht sein. Paulus nutzt da ja simple Musikinstrumente, das tönerne Erz und die klingende Schelle, habe ich jetzt keine Bilder, aber es sind Musikinstrumente, die keine Melodie hervorbringen können, sondern bestenfalls, sag mal, als Rhythmusbegleitinstrumente eingesetzt werden. Aber singen kann man mit ihnen nicht. Genauso ist es beim Glauben und all seinen Bestandteilen. Liebe muss das Hauptmotiv sein, sonst klingt es nur so wie das Blech von so einer Schelle. Ich habe mal versucht, diese Begriffe anzuordnen in einem Diagramm, um sie ein bisschen besser handhabbar zu machen. So könnte das vielleicht aussehen. Nehmen wir mal diese 7 Elemente und setzen die Liebe, nachdem Paulus gesagt hat, wie wichtig das eigentlich ist, in die Mitte. Wir sehen eine Mischung aus Gaben, die wir haben, aus Eigenschaften von uns, aus einer inneren Überzeugung, wie eben der Glaube, und aber auch aus Werken, wie eben das Geben. All das macht unseren gesamten Glauben aus, unsere Gottesbeziehung mit der Liebe im Zentrum. Wenn die Liebe jetzt so wichtig ist, dass sie hier im Mittelpunkt steht von dem Text, von diesem Diagramm, dann lohnt es sich zu fragen, was macht die Liebe denn eigentlich aus? Und in den Versen 4-7, gehen wir mal gerade auf den Bibeltext wieder zurück, bringt Paulus eine Definition, eine ganze Reihe von Aussagen, Positivaussagen, die Liebe ist, und Negativaussagen, wie die Liebe ist eben nicht. Ich versuche einige davon jetzt einfach mal ein bisschen anders auszudrücken, weil das ja aus der Luther-Übersetzung vielleicht nicht ganz so geläufig ist im Alltagssprachgebrauch. Wer liebt, der ist geduldig und freundlich, nicht verbissen. Wer liebt, gibt nicht mit seinen Erfolgen an. Er ist weder boshaft noch leichtfertig. Wer liebt, bedenkt andere immer mit und beharrt nicht auf dem eigenen Vorteil. Wer liebt, führt kein Sündenregister und ist nicht nachtragend. Sie lässt sich nicht erbittern, die Liebe, schreibt Paulus. Erbitterung, das kennt wahrscheinlich auch jeder von uns. Das ist das, was in unserem Kopf so in gewissen Momenten passiert. Was kann der andere mit der Aussage wohl gemeint haben? Wahrscheinlich ist da eine böse Absicht dahinter. Bestimmt werde ich benachteiligt oder noch schlimmer, einfach vergessen. Der hat mich schon wieder nicht gegrüßt. Das ist ein Gedankenkarussell, was im Kopf abläuft und sich so ohne weiteres gar nicht stoppen lässt und immer weiter in tiefer bohrt, in die Verbitterung hinein. Die Liebe überwindet all das. Das heißt, die Liebe an und für sich überwindet das, aber leistet unsere Liebe, die wir persönlich haben, das auch? Wer von euch hat denn einen dieser Verse, die wir jetzt eben gelesen haben, 1. Korinther 13, als Trauspruch? Gibt's da irgendjemand? Ja. Sehr gut. Nur eine. Ja gut, vielleicht noch mehr. Die trauen sich das nicht. Danke, Annika, dass du dich traust. Das sind markige Aussagen, die dahinter stehen. Die Liebe glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Das klingt richtig super gut in der Kirche, in so einem Traugottesdienst. Wenn man sich da mal so das Bild vorstellt, so wummernde Orgelsound, die Kerzen brennen, das Trauversprechen wird kniend gegeben, Tränen in den Augen. Das ist ganz toll. Und dann diese Aussage, die Liebe duldet alles. Ja, aber eine Woche nach der Trauung würde ich mal sagen, selbst Fußnägel am falschen Ort, die werden da schon nicht mehr geduldet. Ja. Da kommt die Liebe an ein Ende. Und in den Jahren der Ehe, da merken wir dann noch genauer, was unsere Liebe so alles nicht leistet, falls wir das nicht vorher schon gewusst haben, aus unserer Lebenserfahrung, aus dem Umgang mit unseren Mitmenschen, auch in der Gemeinde. Auch die Liebe, müssen wir sehen, ist Stückwerk, genau wie die Erkenntnisse, die wir haben. Irrt Paulus also mit dem, was er da schreibt, oder verharren wir vielleicht in einer Lebenslüge und machen uns was vor mit unserer geringen Liebe? Die Liebe ist eine Gnadengabe, wie die anderen Bestandteile unseres Glaubens. Aus uns heraus können wir nur sehr beschränkt lieben. Wenn wir es mit aller Kraft, die wir so menschlich haben, darüber hinaus versuchen, werden wir irgendwann einfach scheitern oder vielleicht einen Burnout bekommen. Aber schauen wir mal auf den Kern unseres Glaubens. Das Kreuz als Zeichen für den liebenden Gott, als Zeichen für Jesus, der aus Liebe zu uns ans Kreuz gegangen ist. Dieses Kreuz, das gibt unserem Leben Stabilität. Das haben wir letzte Woche im Gottesdienst hier gehört. Erich Schellenberg hat gepredigt und hat uns so ein schönes großes Brett mitgebracht, was immer wieder gekippt ist. Und erst als das Kreuz in der Mitte stand, hatte das Ding Stabilität. Ändern wir also das Diagramm mal so ein bisschen und setzen auch das Kreuz in die Mitte, weil ich finde, das passt richtig gut zur Liebe. Ja, mit Gottes Liebe als Basis für unsere Liebe, da sieht die Sache anders aus. Natürlich werden wir immer noch scheitern, aber wir haben eine richtig allumfassende, allmächtige Liebe als Basis, auf die wir immer wieder neu aufsetzen können, wenn wir gescheitert sind. Nicht umsonst redet die Bibel vom Doppelgebot der Liebe. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Das hängt unmittelbar, untrennbar aneinander. Und dahinter steckt eine ganz große Kraft, die überwinden kann, die unser Leben, die unseren Glauben erneuern kann. Ich möchte jetzt hier einfach mal ein ganz konkretes Beispiel bringen aus unserer Gemeinde. Das Beispiel wäre der Umgang, den wir mit Frauen hatten als Älteste und Predigerinnen. Das war bisher bei uns in der Gemeinde FEG Heidelberg nicht möglich. Das wurde einfach nicht praktiziert. Wir haben das Thema jetzt schon länger diskutiert. Seit anderthalb Jahren dann theologisch auch intensiver. Wir hatten mehrere Vorträge, haben das Pro und das Contra abgewogen. Es gab Gesprächsabende, Gebetsabende. Und dann haben wir letzte Woche in einer Gemeindeversammlung einfach entschieden, ja, Frauen können in unserer Gemeinde sowohl Älteste sein als auch predigen. Wir haben da unseren Glauben, unseren kollektiven gemeinsamen Glauben an dieser Stelle erneuert. Jetzt ist die Frage natürlich, war das eine einfache Entscheidung? Nein, das war es nicht. Auch wenn der Zeitgeist dagegen spricht, oder er spricht natürlich dafür, Frauen als Älteste oder als Predigerinnen zu haben. Theologisch gesehen, wenn man wirklich in der Bibel liest, ist die Frage nicht eindeutig. Aber das wäre jetzt Stoff für eine ganze weitere Predigtreihe. Aber daher muss man sagen, die Entscheidung zu sagen, ja, wir wollen das so, ist nicht eindeutig gefallen, nicht einstimmig. Nicht jeder konnte seine Überzeugung in dieser Entscheidung so direkt wiederfinden. Trotzdem geschah sie in Einheit als Gemeinde. Aber betrachten wir diese Entscheidung jetzt mal, wenn wir über die Liebe sprechen, aus der Perspektive der Liebe, weil die kommt ja ganz entscheidend ins Spiel. Ja, Sie können sehen, Liebe zu Frauen, die ihre Gaben einsetzen wollen. Liebe zu Männern und Frauen, die davon bereichert werden. Liebe zur Bibel, die wir als Maßstab für unsere Entscheidung nehmen wollen. Liebe zu Gott, dem wir als ganze Gemeinde dienen wollen. Liebe zu Leuten, die nicht dieselbe Meinung haben wie wir. Liebe zur Gemeinde, die eine Entscheidung braucht, um in Zukunft voranzukommen. Ganz schön viel Liebe, oder? Aber seien wir ehrlich, die Liebe sollte an diesen Stellen ins Spiel kommen. Dass sie es auch tut, dazu sind wir alle aufgefordert, sie da einzubringen, aktiv einzubringen. Nicht nur vor dieser Entscheidung, die ja jetzt gefallen ist, sondern auch danach, wie wir eben jetzt damit umgehen, wie wir das ausleben. Natürlich sind da Widersprüche dabei. Trotz der Liebe prallen weiterhin verschiedene Meinungen aufeinander. Und nicht nur in dieser Frage haben wir individuelle Ansichten. Glaube überhaupt ist etwas ganz Individuelles. Deswegen lade ich jetzt mal zu einem kleinen Experiment ein mit dem Bild, was wir da haben, und frage, wie sieht dein individueller Glaube aus? Nicht jedes Glaubenselement ist bei jedem gleich stark ausgeprägt. Vielleicht haben manche von euch schon mal so einen Gabentest gemacht, einen Gabentester. Schaut man so in sich oder andere schauen in einen und dann guckt man halt, naja, was sind so die starken Ausprägungen unseres Glaubens, unserer Gaben. Das meine ich an dieser Stelle allerdings nicht, ja, weil das haben die Leute in Korinth auch gemacht und dann sind sie darüber in einen Streit gekommen, Mensch, wer hat denn die besten Gaben, wer hat die meisten Gaben, wem kann man denn da nachlaufen? Nein, ich würde die Frage anders stellen, nämlich auch wieder vor dem Hintergrund der Liebe. Deswegen frage ich nicht, wenn wir mal hier die Erkenntnis nehmen, die ganz oben steht, wie groß ist deine Erkenntnis, sondern ich würde fragen, wie nah ist deine Erkenntnis an der Liebe Christi? Wenn wir jetzt mal dieses Diagramm nehmen, könnte man natürlich jetzt ein bisschen rumspinnen können, sagen, das ist das Glaubensdiagramm von Erwin. Erwin ist 52 Jahre alt. Und Erwin hat jetzt, sagen wir mal, in seiner Erkenntnis, in seiner Prophetie, in seiner Zungenrede, da ist er von der Liebe Christi ein bisschen entfernt. Seine Glaube, seine Hoffnung, da ist schon näher dran. Und was er auch ganz gut macht, ist geben. Der gibt so aus vollem Herzen, der gibt sehr gerne aus der Liebe Christi heraus. Könnte man jetzt so weiter ausspinnen, aber das will ich gar nicht. Ich will fragen, wie sieht dieses Netz bei dir aus? Bei dir persönlich, bei jedem Einzelnen von euch. Das soll ein persönliches Glaubensnetz sein. Ich kann jetzt nicht hier 200 Stück auflegen. Ich kenne euch ja auch gar nicht gut genug dafür. Das könnt nur ihr machen. Ein Glaubensnetz. Ich denke, das ist ein guter Begriff, denn die Glaubenselemente, die hängen wie so ein Netz zusammen. Nämlich, wenn wir zu wenig Liebe haben, dann wird uns wahrscheinlich das Geben auch schwerfallen. Wenn die Erkenntnis wächst, wird dadurch der Glaube gefestigt. Wenn wir in der Liebe wachsen, hilft uns dabei der Glaube, der die Gegenwart Gottes mit seiner Liebe uns noch verinnerlicht und uns antreibt und anspornt, noch inniger zu lieben. Dann haben wir jetzt eben wachsen gehört. Wachsen im Glaube. Glaube soll wachsen. Und Wachstum bedingt auch eine Entwicklung, eine Veränderung, eine Erneuerung. Glauben, haben wir am Anfang gesagt, ist eine Beziehung zu Gott. Und Beziehungen verändern sich natürlich im Laufe des Lebens. Der Glaube ist also nichts Statisches. Er verändert sich, ob wir das wollen oder nicht. Jetzt können wir dieses Diagramm dann noch mal ein bisschen anpassen. Ja, genau, jetzt können wir so Pfeile da reinziehen. Das heißt, im Laufe unseres Lebens verändert sich das zeitlich. Das könnte also sein, wir wachsen im Glauben, aber wir haben auch Rückschläge, muss man ganz ehrlich sein. Manchmal geht es auch leider in die Gegenrichtung weiter. Die Schwerpunkte unseres persönlichen Glaubensnetzes, die hängen ab von den Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Gott. Ob wir in unserem Glauben eher den liebenden Gott oder den zornigen Gott betonen beispielsweise. Oder ob wir in unserem Leben eher Enttäuschungen oder eher Wunder erlebt haben. Dann hängen die Schwerpunkte ab von der Lebenssituation, in der wir uns gerade beziehen. Ob wir vielleicht Single sind, ob wir eine Familie gegründet haben, gerade Kinder großziehen, ob wir alt geworden sind. Die Schwerpunkte hängen ab von dem, was uns Gottes Geist offenbart, was er uns ans Herz legt, wie intensiv wir einfach dabei sind. Aber egal, wie intensiv wir das betreiben oder zu betreiben versuchen, niemals kann das Glaubensnetz, unser ganzer Glaube, Gott gerecht werden. Denn Gott ist viel mehr als das, was wir wahrnehmen können und verstehen können. Das ist übrigens auch ein guter Grund für Gemeinde, weil hier können wir uns gegenseitig ergänzen. Hier können wir selber sehen, Mensch, hier im Glauben, da ist noch mehr möglich. Da ist noch eine andere Facette, die jemand anders vielleicht auslebt und der mich bereichern kann. Natürlich schaffen wir es auch als Gemeinde nicht, den Glauben insgesamt vor Gott in seiner ganzen Fülle und Gänze hinzukriegen, aber es kann uns unglaublich bereichern. Wir beeinflussen andere durch den Glauben und wir werden beeinflusst durch den Glauben. Deswegen auch die Ermutigung, tut das aktiv und tut das in Liebe zueinander. Wir haben also in Summe ein höchst dynamisches Geflecht, wie gesagt, ein Netz. Aber was machen wir mit dieser Erkenntnis, dass wir das Netz jetzt haben? Deswegen lesen wir noch mal, was Paulus dazu schreibt in den Versen 8 bis 13. Ich lese sie vielleicht einfach noch mal vor, um es nochmal in Erinnerung zu rufen. Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ja, gucken wir uns nochmal das Diagramm dazu an und sagen, wenn wir das in den Text sehen, huch, da fällt die Hälfte weg. Ja, der Paulus, der schreibt ja gar nicht von Wachsen, ja, hier noch ein Punkt dazu und der braucht ein bisschen ausgeprägt. Der Paulus setzt den Rotstift an. Der Paulus streicht Sachen, Dinge, die viele Christen als notwendig erachten. Zungenrede, Prophetie, Erkenntnis, vielleicht sogar auch das Geben, das wird hier nicht mehr erwähnt, zumindest am Anfang war es da. Da wird der Rotstift angesetzt, irgendwann jedenfalls mal. Paulus redet nicht unbedingt vom Wachstum, sondern er reduziert eher. Schauen wir nochmal zurück auf den Bibelvers. Alle unsere Glaubensbestandteile, Elemente sind Stückwerk, haben wir gesagt, so wie auch unsere Erkenntnis. Als Gemeinde haben wir das, wie ich schon gesagt habe, gemerkt bei dem Thema Frauen als Älteste. Wir können es nicht zur Gänze durchdringen, wir können nicht sagen, genau so ist es richtig. Das heißt aber auch nicht, dass wir gar nichts erkennen. Ja? Das heißt, auch stückweise Erkenntnis, die kann in ihren Bruchstücken so strahlend und großartig sein, dass sie als Basis für den Glauben dienen kann. Sie ist vor allen Dingen im Vertrauen, dass es in der Gegenrichtung funktioniert. Paulus schreibt das hier. Gott kennt uns. Gott erkennt uns ganz persönlich, jeden Einzelnen von uns. Und dann bringt Paulus hier das Bild vom Spiegel. Der Spiegel im Altertum, das war nicht der Kosmetikspiegel, den wir heute haben, der jede einzelne Pore unserer Haut uns erlaubt zu inspizieren, sondern das war eher so ein ganz grobes Instrument, in dem man sich selber schemenhaft erkennen konnte. Das war gut nach dem Kampf von Soldaten, um zu gucken, ist da überhaupt noch alles dran an mir oder läuft da noch was? Naja, aber darum geht es hier auch an dieser Stelle. Ist noch alles dran an meinem Glauben? Ist alles dran, was notwendig ist, damit wir glauben können? Was Paulus sagen will, ist, die Glaubenselemente, die sind nur ein Mittel zum Zweck, uns unvollkommene Menschen Gott näher zu bringen. Wenn sie ihre Schuldigkeit getan haben, wenn wir sie nicht mehr brauchen, dann können sie weg. So nüchtern ist Paulus an der Stelle. Es geht also nicht darum, mehr zu tun, es geht darum, weniger zu tun, aber das dafür mit mehr Liebe. Konzentrieren wir uns auf das, was wichtig ist, und versuchen wir, unseren Glauben möglichst einfach zu halten. Ein Vorbild könnte dazu der Kinderglaube sein. Ja, ist etwas ganz Elementares und Inniges. Ein Glaube, der nicht problematisiert, der sich ohne Wenn und Aber bei Gott geborgen fühlt, Gottes Liebe annehmen kann. Auch ein spielerischer Glaube, voller Träume, voller Fantasie, voller Eifer, voller Neugier. Stellen wir das so vor, wir haben vorhin das Bild gesehen vom Julius, der die Katze am Schwanz gezogen hat. Das hat mir so gut gefallen, ja. Es zuckt mich ja auch immer, das zu machen. Ich tue das natürlich nicht, ja. Ich mag ja die Katzen. Aber jetzt einfach im Glauben so unbedarft und so spielerisch und so fröhlich neugierig zu sein, das ist etwas, von dem wir lernen können. Dann haben wir das Lied gesungen, vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über uns. Das ist ein sehr hoher Anspruch im Glauben, wenn man das wirklich mal so wörtlich nimmt. Können wir wirklich behaupten, die Aussagen dieses Liedes besser verstanden zu haben als die Kinder, die das jetzt mit uns gesungen haben? Einfachheit im Glauben. Ich glaube, das können wir lernen von ihnen. Und deswegen sagt Jesus, werdet wie die Kinder im Gleichnis. Und auch Paulus greift das eben wieder auf, dieses Bild von den Kindern. Was auch immer wir verstehen und glauben, es wird erst im Himmel vollständig sein. Vor diesem Hintergrund ist der Text zu verstehen. Der Fahrplan, den Paulus hier mit den Streichungen, mit dem Rotstift meint, der reicht in die Ewigkeit. Erst dann werden wir glaubensmäßig erwachsen sein. Erst dann können und sollen wir das Kindliche vollständig ablegen. Nicht jetzt. Jetzt kann es uns, wie wir an dem Kinderglauben gesehen haben, durchaus sogar auch noch helfen. Schauen wir uns das Diagramm jetzt mal ein bisschen reduzierter an. Da ist jetzt nur noch Glaube, Hoffnung, Liebe mit der Liebe als die größte unter ihnen in der Mitte. Wir werden vieles nicht mehr brauchen, wenn wir Gott direkt sehen können. Was auf dem Weg dahin, wann passiert, darüber gibt es verschiedene Ansichten. Was fällt wann weg und warum, gibt es viele Begründungen. Ich würde sagen, die können wir einfach stehen lassen. Das kann durchaus etwas sein, was den individuellen Glauben, wir hatten vorhin dieses Bild von dem Glaubensnetz, es kann etwas sein, was diesen individuellen Glauben eben einfach ausmacht. Da werden wir, und da müssen wir auch nicht unbedingt eine vollkommen einheitliche Meinung dazu haben. Ja, Paulus schreibt, die Liebe ist die größte unter ihnen. Lasst uns diese Verse aus dem Korintherbrief vielleicht einfach auch mal sehen als eine Art Trainingsprogramm in Sachen Liebe. Schauen wir nicht nur auf die Defizite, die wir haben, auf das Versagen, auf das Stückwerk, was wir dabei haben, sondern schauen wir einfach mal, so wird im Himmel geliebt. Das können wir als Ansporn nehmen, das können wir als Vorgeschmack nehmen, uns zum Vorbild nehmen. So könnten wir das vielleicht verstehen und dann sind wir auch vielleicht fröhlicher und gucken nicht so traurig darauf, was wir alles nicht leisten können. Ich würde jetzt zum Schluss dazu vielleicht einladen wollen, dieses Bild noch mal radikaler zu vereinfachen vor dieser, weil es hat mich so begeistert, als Paulus da eben geschrieben hat, die Liebe ist die größte unter ihnen. Entfernen wir den Rest eigentlich auch noch, ja, dann sieht das Diagramm ganz, ganz einfach aus. Dann bleibt da nur noch die Liebe stehen. Eine Begründung dazu liefert uns Augustinus, der mal ein paar Sätze dazu geschrieben hat, nämlich, das Glauben hört auf, wenn das Schauen Gottes beginnt. Die Hoffnung hört auf, wenn das Erhoffte erfüllt ist. Die Liebe aber geht an den Ort der Erfüllung mit und hört dabei nicht auf, sondern wächst noch dabei. Ja, es ist sehr schwer, sich das vorzustellen, was im Himmel so alles passieren wird und was es noch braucht und was es nicht mehr braucht. Aber was wir glauben können, worauf wir vertrauen können, ist, dass Liebe ein Grundzug ist von Gottes Wesen und dass wir diese Liebe Gottes auch heute, im Hier und Jetzt schon in Anspruch nehmen können, dass wir uns davon begeistern lassen können. Das dürfen wir glauben. Und wenn wir das tun, dann wird sich unser Glaube von ganz alleine verändern, von ganz alleine erneuern. Amen.